Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Miriam C.
Schön, dass Sie zuhören. Präsident Donald Trump, der führt gerade einen Feldzug gegen die Elite-Unis der USA. Ausländische Studierenden sollen der Zugang zu bestimmten Universitäten verwehrt werden und Millionen von Fördergeldern gestrichen. Die österreichische Autorin Marlene Strerowitz, die hat schon vor Trumps Wiederwahl im Frühjahr 2024 eine Veränderung in New York beobachtet. Veränderung im akademischen, aber auch im urbanen, im öffentlichen Raum. Und darüber hat sie einen Roman geschrieben. Auflösung heißt dieses Buch, erscheint morgen und heute gleich schon spreche ich mit Autorin Marlene Strerowitz darüber. Freue mich drauf. Eine Schriftstellerin kommt nach New York, in eine Stadt, die sie gut kennt, in der sie viele Freunde hat. Doch dieses Mal ist die Stadt verändert. Es ist März 2024, wenige Monate vor der Wiederwahl von Donald Trump. Und dieses freigeistige New York, das die Autorin einmal so geliebt hat, das scheint allmählich zu verschwinden. Nina Wagner heißt diese Autorin. Wir lesen von ihr im neuen Roman Auflösung von Marlene Strerowitz. Und ich glaube, ganz ähnlich könnte es vielleicht auch der Autorin Marlene Strerowitz selbst gegangen sein. Sie ist mir jetzt aus Wien zugeschaltet. Guten Tag, Frau Strerowitz.
Guten Morgen, Frau C.
Ja, ich habe gerade schon ein bisschen spekuliert, wie ähnlich Sie Ihrer Hauptfigur Nina Wagner sind. Bei der wird ja eher so ex negativo deutlich, was ihr jetzt New York einmal alles bedeutet hat. Was bedeutet New York für Sie, Frau Strerowitz?
Ja, da haben Sie natürlich recht, dass das eine Parallelaktion ist, die etwas beschreibt, was gerade einen Abschluss in gewisser Weise gefunden hat. Für mich ist natürlich dasselbe Ergebnis wichtig und notwendigerweise der Abschluss einer gewissen Zeit, die in New York groß begonnen hat und über viele, viele kleine und größere Ereignisse nun dahin geführt hat, dass erstens mal die Immobilienpreise diese Stadt regieren und niemand sich mehr das Leben da leisten kann, wer nicht auf der Seite der Gewinner ist. Und seien wir ehrlich, Künstler, Künstlerinnen sind das im Großen und Ganzen nicht. Und dann sind die Folgen der 9-11-Veränderungen in den USA, das, was Sie vorhin erwähnt haben mit den Verengungen in den Sicherheitsdingen, das ist der Abschluss eines langen Prozesses, der mit 9-11 begonnen hat.
Nun spielt Ihr Roman im März 2024. Donald Trumps Wiederwahl zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, der droht schon wieder über diesem Land. Und Nina Wagner, die verbringt, ist eine Wiener Lyrikerin, Mitte 50, sie verbringt da ein Semester in New York als Professorin, Gastprofessorin an der New York Universität. War in dem Zeitraum auch Ihre letzte New York-Reise oder reisen Sie noch, wollen Sie überhaupt noch nach New York reisen?
Das war ganz genau so meine letzte Reise. Dieses Jahr habe ich jetzt nicht vor, dahin zu fahren, einfach weil ich nicht möchte, dass mein Handy durchsucht wird. Ich jetzt bei der Einreise, mit der das Buch ja beginnt, mit dem der Text beginnt, nun ein noch schwieriger Vorgang geworden ist. Ich habe das dieses Jahr nicht aufgereiht und die meisten meiner Freunde aus New York kann ich in Paris treffen, wie das in den 30er Jahren war.
Diese titelgebenden Auflösungen, die könnte man im Roman ja auch zweierlei beziehen. Einmal ist Nina selbst geschieden. Sie steht privat vor so einer Art Neuanfang. Etwas löst sich gerade auf in ihrem Privatleben. Andererseits, ja, scheint sich diese ganze Stadt irgendwie aufzulösen, die Nina kennt. Beginnen wir vielleicht mal mit dem akademischen Raum, den Nina als diese Gastprofessorin betritt. Sie wird da erstmal mit der Policy der Universität, mit der Politik darüber informiert. Sie soll sich, ja, wie sie sich zu bestimmten Themen verhalten soll, vor allem zu Israel, zum Gaza-Krieg. Sie muss auch so einen Kurs absolvieren, in dem sie da lernt, sich so zu verhalten, dass sie nicht der sexuellen Belästigung beschuldigt wird. Was passiert da an dieser Universität?
Das ist Zurichtung. Das können wir natürlich für alle Angestellten in vielen Formen normalerweise sehen. Aber das hat jetzt einen sehr diktatorischen Ton angenommen. Und es wird sehr darauf gesehen, dass das da um Gottes Willen nicht irgendeine Abweichung ist. Und gerade an dem Institut, an dem ich auch unterrichtet habe, gab es ja einen großen Skandal mit sexueller Belästigung. Und deswegen wird dort also ganz besonders der Kontakt Kontakt zwischen Lehrkräften und den Studierenden sehr genau angesehen, damit das nicht noch einmal vorkommt. Aber es ist alles in eine große Enge umgewandelt, in der keine Bewegungsfreiheit für viele Dinge ist. Und das ist das Ergebnis natürlich patriarchaler Dominanz über lange Zeiten. Aber wir zahlen dafür mit großen Unfreiheiten.
Und wie bringen Sie jetzt diesen aktuellen Feldzug, habe ich es genannt, von Donald Trump gegen diese Elite-Unis dazu in Verbindung? Er will ausländische Studierende nicht mehr in Harvard zulassen, Millionen von Fördergeldern streichen. Sind das Entwicklungen, die Sie da schon im Frühjahr 2024 absehbar fanden?
Dieser direkte Angriff auf das Bildungssystem war konnte ich in der Form nicht mehr vorstellen überhaupt. Aber dass es dann nun stattfindet, hat die innere Logik all der Maßnahmen, die da getroffen werden. Es geht darum, alle Formen von Freiheiten so einzuschränken und in eine Beobachtung umzuwandeln, wie das eben ist in Faschismen, dass das Monitoring der Personen eben auch den Geist und dann auch noch die Seele betreffen soll. Und das geht an den Unis natürlich, die ja für die Freiheit des Geistes und vielleicht auch der Seele vorgesehen sind, kann nun gar nicht akzeptiert werden. Und ich glaube, es ist auch die Rache einer Person, die von dieser Welt immer belächelt wurde oder minder geachtet wurde. Und da nimmt Trump, glaube ich, in großer Geste Rache an dem, was er auch als überflüssig betrachtet, nämlich Bildung.
Diese titelgebenden Auflösungen, Sie haben das gerade schon ein bisschen angedeutet, Frau Strerowitz, die betreffen ja dann auch die Stadt New York, so einen urbanen öffentlichen Raum. Die Mieten werden also unbezahlbar für Menschen, für New Yorkerinnen, für New Yorker. Nina trifft da einige Freunde, die in einer prekären Existenz auch teilweise ohne Sozialversicherung leben. Sind das ökonomische Zuspitzungen, die ja auch schon so seit einigen Jahren zu beobachten sind, sich jetzt nochmal radikalisiert haben, oder wie haben Sie diese Veränderung wahrgenommen?
Das ist mit den Mieten, das zieht zu, das ist kaum zu glauben, wie viel gebaut wird und wie teuer das ist und wie dann nur Personen, die schon zum Beispiel mit einem Trust Fund ausgestattet sind, sich das überhaupt leisten können. Und diese Personen ziehen nun nach New York und haben eigentlich kein anderes Begehren, als zum Beispiel schön zu sein und im Gym diese Schönheit zu erhalten. Kultur ist da nicht interessant. Die Frage der Kultur ist überhaupt, es gibt keinen Nachwuchs, niemand kann sich leisten, in New York zu leben und dort zu beginnen. Also jetzt haben Schauspieler, Schauspielerinnen immer gekellnert nebenbei, aber wenn sie dann noch 2 Stunden, also insgesamt 4 Stunden am Tag commuten müssen, können sie das alles nicht mehr leisten. Und es ist auch ein bisschen
pendeln,
genau. Ja. Es ist aber auch ein bisschen die Stimmung verloren gegangen, sich das anzutun. Also diese Generationen quälen sich in der Form nicht, was ich sehr richtig finde. Aber das heißt natürlich auch, dass eine Verarmung stattfindet. Und da gibt es im Buch auch eine Szene, die in einem Theater stattfindet, die das ganz genau erzählt und genau erzählt, wie diese Biografien einmal waren und wie sie heute nicht mehr sein können, aufgrund zum Beispiel der Mietpreise.
Ihr Roman ist, würde ich auch sagen, eine Art Flaneur-Roman. Also diese Nina Wagner, die flaniert auch ganz viel durch die Stadt, wird aber gleichzeitig auch besonders an einer Szene, die ist mir da in Erinnerung geblieben, ja von dieser Stadt da auch richtig körperlich angegangen. Also fast auch so wie verdrängt, habe ich das wahrgenommen. Es gibt der Beginn des zweiten Teils von ihrem Roman, der fängt an, dass diese Nina überfallen wird. Sie stürzt dann auch sehr schwer, muss ins Krankenhaus. Ist das auch eine Zäsur in ihrer Beziehung zu dieser Stadt, auch so was Endgültiges auf dem Boden der Tatsachen und dieser Unsicherheit der Stadt ankommen?
Das ist eine sehr schöne Interpretation. Es ist so, dass das Buch beginnt mit der Beobachtung einer Frau auf dem Flughafen, die regungslos da liegt und versorgt werden muss, und alle Umstände, die da bei der Einreise damit spielen, ist also die Beobachtung dieser am Boden liegenden Frau. Im zweiten Teil wird die Hauptperson zu dieser am Boden liegenden Frau und erlebt nun, wie das ist, am Boden zu liegen, versorgt befragt werden zu müssen, verdächtigt werden zu müssen. Und sie flieht ja dieser Versorgung und wandert nun völlig ohne jede Hilfsmittel, nur mit ihrem Handy in der Hand in der Stadt herum und hat da ihre Erlebnisse, bis sie dann wieder bis sie wieder den Boden unter den Füßen findet, indem sie einen Bekannten trifft. Aber das ist eine Verstärkung der Erfahrungsmöglichkeiten, die jemand in einer solchen Stadt haben kann. Und was kann da interessanter sein als der Emergency Room, also die Ambulanz, in die jemand gebracht wird, wobei dann auch die Rettungsfahrt und so weiter eine große Rolle spielen, weil sich da zeigt, dass die Infrastruktur in dieser sehr reichen Stadt gar nicht gut ausgestattet ist. Also dass es immer am Geld hängt, wie du behandelt wirst, und sogar wenn du also verletzt am Boden liegst, ist das immer noch eine große Frage.
Und Stichwort Emergency, der Roman ist ja sehr nah, haben Sie sehr nah an der Gegenwart geschrieben. Er spielt im Frühjahr 24, ein Jahr später können wir ihn schon lesen, rasant sozusagen für Buchmarktverhältnisse. Und ich finde, der ganze Stil, Ihr ganzer Stil ist hier aber auch sehr nah so an der Gegenwart geschrieben. Und zwei Gedichtbände von dem US-Dichter Frank O'Hara, die geben den beiden Teilen ihres Romans Auflösungen, die Motti, und ein Gedichtband heißt Meditations in an Emergency. Welche Rolle hat Frank O'Hara gespielt beim Schreiben von diesem Buch?
Frank O'Hara ist für mich der Spieler, der diesen Aufstieg New Yorks in der Kultur darstellt, wie das in den 70er Jahren, 80er Jahren, 90er Jahren der Fall war. Und Frank O'Hara starb ja relativ früh. Aber das war auch dieses schwule New York, das in der Kultur so eine Rolle gespielt hat. Und alle diese Bekannten von Nina Wagner kommen ja aus diesen kulturellen Zusammenhängen, wie sie selber ja auch. Und das ist die prekäre Schicht der kulturellen Arbeitenden, der Künstler, Künstlerinnen, Literaten, Literatinnen. Und diese Welt findet gerade ihren Abschluss. Das ist ein Abschiedsroman für das, was einmal so großartig an New York gewesen ist, weswegen wir dahin gefahren sind. Ein kleiner Hinweis ist eines: Ich bin da immer hingefahren wegen der Energie auf der Straße. Das war immer dieses Hinausgehen und von dem Strom mitgerissen werden, elektrifiziert von der Energie all der eilenden Personen. Mittlerweile gehen alle Personen mit dem Handy in der Hand und lesen auf dem Handy und schlendern. Das heißt, das Ganze hat sich in eine große Schlenderpartie verwandelt und die Energie ist nicht mehr da. Und das ist unglaublich enttäuschend, wenn Sie dafür hinfahren. Aber das erzählt auch etwas, nicht netterweise Pensionistenstadt nennen. Das sind alles Personen, auch die jungen Personen sind schon diese Versorgten mit einem Trust Fund, die sich das leisten können und die überhaupt kein Interesse an irgendeiner Geschwindigkeit, an einer Bewegung, an einer Verbesserung, an einer Forschung und an einem Abenteuer haben.
Jetzt haben wir über New York gesprochen, das US-amerikanische Universitätssystem, öffentlichen Raum, politisches System. Sehen Sie denn ähnliche Entwicklungen, Frau Strehrowitz, auch in deutschen oder österreichischen Städten, Universitäten? Also ist es ähnlich in Berlin und Wien? Ist Ihr Roman auch eine Warnung oder aufmerksam machen, da genau hinzuschauen?
Ja, ich hoffe nicht. Was natürlich neu ist in den USA, ist diese Sicherheitsfragen, die seit 9/11 ja absolut sich zusammenziehen. Und dass jetzt zum Beispiel Studenten, Studentinnen ein Zentralregister haben, hat sich jetzt entwickelt in den Zeiten. Ich habe begonnen, in den USA zu unterrichten und da haben die Universitäten das erledigt. Mittlerweile ist es eben ein Zentralregister und damit ist der Zugriff auf alle Daten so viel leichter und auch den Universitäten entzogen. Und das sind Maßnahmen, bürokratische Maßnahmen, die eine solche Situation vorbereiten, dass dieser Präsident das jetzt machen kann. Und da würde ich schon meinen, dass die Universitäten Sorge tragen sollten, eine Unabhängigkeit zu bewahren und nicht ihre Daten an alle ausliefern zu müssen, wer immer das haben will. Sicherheit ist etwas anderes geworden natürlich in den letzten 30 Jahren, aber das ist immer noch kein Grund, diese Überwachungsformen so intensiv zu entwickeln. Und das ist hier der Fall. Das ist das logische Ende von dem, was mit Homeland Security nach 9/11 begonnen hat.
Also ein Roman, den man bestimmt auch an deutschsprachigen Universitäten aufmerksam lesen kann und im ganzen deutschsprachigen Raum sowieso. Marlene Strerowitz war das im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und der Roman, über den wir gesprochen haben, erscheint morgen, heißt Auflösungen von Marlene Strerowitz. 416 Seiten, 28 Euro. Das Taxigewerbe ist ja bis heute von Männern dominiert. Immer noch hat man das ja sehr selten mit einer Taxifahrerin zu tun. Und wenn doch, ich glaube, dann wird sich vermutlich kaum jemand beschweren. In den 1960er und 70er Jahren sah das aber noch ganz anders aus. Hören wir gleich ungefähr, wie es gewesen sein könnte. Die Künstlerin Katharina Zorn und Schauspielerin Jasna Fritzi-Bauer, die haben nämlich einen Roman geschrieben über Frankfurts erste Taxifahrerin. Else heißt dieser Roman und den gibt es jetzt auch als Hörbuch. Tobias Wenzel.
Ich blicke in den Himmel, frage mich, ob Else vielleicht doch da oben ist, mich nun sieht.
2011 in Frankfurt. Emma hat gerade ihre Oma Else beerdigt. Im Jahr davor hatte die 80-Jährige ihrer erwachsenen Enkeltochter noch ein Geheimnis aus ihrem Leben verraten. Else wird als Sudetendeutsche vertrieben und lässt sich in Frankfurt nieder. Während dort 1968 die Studenten rebellieren, schluckt Else Schneider noch ihren Frust über die Benachteiligung der Frauen herunter und fügt sich in ihre Rolle als Hausfrau, Ehefrau und Mutter. Bis ihr Mann Willi, dem der soziale Aufstieg mit der Aufnahme in einen elitären Tennisclub geglückt ist, Else nach einem gewonnenen Match ins Gesicht schlägt.
Schwer atmend steht er vor seiner viel kleineren, zierlichen Frau. Die Wucht seines Schlags hat sie fast umgehauen. Still laufen ihr Tränen übers Gesicht. Sie sieht Willi fest in die Augen. Glückwunsch zu der Vorhand, Herr Schneider.
Als Willi danach für mehrere Monate beruflich in Indien ist, emanzipiert sich Else heimlich von ihm, indem sie als erste Frankfurterin einen Taxischein macht. Der erste Fahrgast wird allerdings gleich zum Albtraum.
Er sieht nicht sehr gut gelaunt aus. Else fährt vor, lächelt ihn an. Er schaut grimmig drein und geht an das Beifahrerfenster. Else kurbelt es herunter. »Guten Tag, Sie haben ein Taxi bestellt.«
»Tag, ja, habe ich. Ich wollte allerdings schnell und sicher ankommen.«
»Na, dann steigen Sie gern ein. Ich bringe Sie schnell und sicher zum Hauptbahnhof.«
»Bevor ich mit einer Frau fahre, fahre ich lieber mit der Straßenbahn.«
Katharina Zorn und Jasna Fritzi-Bauer hatten die schöne Idee, einen Roman über eine Frau zu schreiben, die sich ausgerechnet in diesem typischen Männerberuf aus den patriarchalen Zwängen befreit. Bis auf einige starke Szenen enttäuscht der Roman allerdings. Es kommt keine Spannung auf, weil die weiblichen Hauptfiguren als nur gut und die männlichen als fast nur schlecht erscheinen und weil der Roman auch noch viel zu lang geraten ist. Die belanglosen Passagen, in denen Else als alte Frau mit ihrer Enkeltochter Urlaub an der Côte d'Azur macht, wären besser gestrichen worden. Erst gegen Ende horcht man auf, als Emma sich wundert, dass ihre Oma eine so teure Reise bezahlen kann.
»Woher hast du dann diese Möglichkeiten, wenn du nie arbeiten warst?«
»Herrgott, Emma, ich bin Taxi gefahren«,
sagt Else laut und knallt dabei ihre Faust mit der Gabel auf den Tisch. »Du bist was?«
Die Hauptsprecherin Elisabeth Günther, Jasna Fritzi-Bauer, ist als Enkeltochter Emma nur wenige Minuten zu hören, hat mit ihrem Gespür für Zwischentöne und der lebhaft authentischen Interpretation von Dialogen mit hessischem Einschlag das Bestmögliche aus dieser mitunter unglaubwürdigen Geschichte herausgeholt. Es ist kaum vorstellbar, dass eine Frau 13 Jahre lang unbemerkt vom Ehemann als Taxifahrerin arbeitet. Else kommt ihrem Mann dagegen während einer Nachtschicht auf die Schliche, als sie sieht, wie sich jemand im Rotlichtviertel auf der Straße die Schuhe zubindet.
Sie will gerade hupen, als sie an dem Handgelenk des Mannes eine goldene Armbanduhr erkennt. Willis goldene Armbanduhr. Der Mann richtet sich auf wie ein Riese. Elses Riese. Dann sieht Else ihren Willi. Nachts im Viertel, angeschwipst, ohne Moral, ohne Freunde, ohne Geschäftspartner, ohne sie an seiner Seite. Allein. Er geht den Zebrastreifen entlang und blickt noch zur Seite, in Richtung Elses Taxi, sieht nicht hinein, blickt darüber. Wie so oft. Er sieht sie nicht. Und Else? Ja, Else sieht in diesem Moment alles.
Eine der wenigen überzeugenden Passagen in diesem insgesamt ernüchternden Hörbuch.
Das Fazit von Tobias Wenzel zum Hörbuch Else, geschrieben von Katharina Zorn und Jasna Fritzi Bauer. Die ungekürzte Lesung von Elisabeth Günther und Jasna Fritzi Bauer ist im Argon Verlag erschienen und 7,5 Stunden lang.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die richtigen Schuhe, die können ja zum Statussymbol werden, vor allem unter Teenager, wenn es darum geht, die Turnschuhe von der richtigen Marke zu besitzen. Mir leuchtet da sofort ein, dass Der Junge in den falschen Schuhen Titel eines Kinderromans ist, der morgen erscheint. Autor Tom Percival, der weiß wahrscheinlich auch ziemlich gut, wovon er da schreibt, denn er hat seine Kindheit in einem heruntergekommenen Wohnwagen in Großbritannien verbracht. Und wie jetzt sein Buch über Kinderarmut gelungen ist, das weiß meine Kollegin Dina Netz. Guten Tag, Dina.
Hallo Miriam.
Soziale Fragen, Themen wie Armut und auch ein Klassenaufstieg, das sind ja wichtige Themen in Romanen, auch im Sachbuch der Gegenwart. Ist das auch so in der Kinder- und Jugendliteratur?
Das ist ein sehr großes Thema, ja, und mit Grund. Also im Nachwort von Tom Percivals Kinderroman, da heißt es, in Deutschland sei jedes siebte Kind armutsgefährdet. In Großbritannien lebt sogar 1 von 3 Kindern in Armut, so Percival. Und lange waren diese Kinder auch in der Literatur unsichtbar. Wahrscheinlich galt das Thema als zu schwierig, aber wie seit einiger Zeit auch über Migration, Tod, Scheidung und so weiter in der Kinder- und Jugendliteratur geschrieben wird, so greifen Autorinnen und Autoren jetzt eben auch das Thema Kinderarmut immer öfter auf. Vielleicht ein paar Namen, die für das Thema stehen. Deutschsprachige Kinderliteratur, da fallen mir zum Beispiel Frauke Angel oder Wilk Mehling ein. Oder auch Andreas Steinhöfel mit seiner Rico- und Oscar-Reihe. In der internationalen Literatur kann man zum Beispiel die Norwegerin Marianne Kaurin, die Kanadierin Susan Nielsen nennen, den kürzlich verstorbenen Briten Alex Wheatle oder eben auch Tom Percival, denn der schreibt nicht zum ersten Mal über Aufwachsen in Armut.
Und in welchen Verhältnissen lässt er jetzt seinen Protagonist in diesem Roman Will aufwachsen?
Also dieser Will, der ist ein besonders drastisches Beispiel für so ein Aufwachsen in Armut, denn bei ihm zu Hause fehlt es buchstäblich an allem. Will ist der Ich-Erzähler, sein Alter wird nicht angegeben, ich schätze, er ist so ungefähr 12. Und seine Eltern haben sich vor einiger Zeit getrennt, die Mutter ist mit ihrem eigenen Leben und dem neuen Freund beschäftigt. Will lebt also beim Vater, der hat aber seinen Job verloren und dann auch noch einen Unfall gehabt. Der kommt also weder gesundheitlich noch beruflich wieder auf die Beine. Und das bedeutet, manchmal ist der Kühlschrank leer, Will kann die Schulmaterialien nicht kaufen und so weiter. Er wird wegen seiner ollen Klamotten gemobbt. Und die Schuhe aus dem Titel, die sind hier in der Tat symbolisch. Er hat halt Will hat halt uncoole, kaputte Schuhe. Mhm. Bei jedem Regen läuft das Wasser rein und eben da Schuhe Statussymbol bei Jungs sind, machen ihn allein schon seine Schuhe zum Außenseiter.
Und was passiert jetzt Will in diesem Roman?
Seine Situation spitzt sich in ganz unterschiedlichen Bereichen immer weiter zu. Zum einen zerstreitet er sich mit seinem Freund Cameron, der hat nämlich keine Geldprobleme und als der dann neue Sneakers bekommt, da bietet er Will an, ihm seine alten zu überlassen und das ist total nett gemeint, geht aber völlig nach hinten los, weil Will viel zu stolz ist, um Hilfe anzunehmen oder sogar um welche zu bitten. Deshalb ist Will dann also sauer auf seinen Freund. Dann leiht sich der Vater, der auch um nichts bitten will, auch noch Geld von einem berüchtigten Kredithai. Und Will wird von einem älteren Jungen, der Hilfe braucht, bei den krummen Dingern, die er mit seiner Gang dreht, angeworben. Da droht Will also kurzzeitig auch noch auf die schiefe Bahn zu geraten. Er erlebt in diesem Buch viele unschöne, auch bedrohliche Dinge. Er erfährt aber auch Freundschaft und Zuneigung und Hilfe kommt dann von unerwarteter Seite, als Will endlich lernt, sie auch anzunehmen.
Du hast gesagt vorhin, Dina, soziale Fragen, Armut, vor allem Kinderarmut, hat man sich lange nicht dran getraut, sind auch schwere Themen im Kinderroman. Wie erzählt der Autor Tom Percival diese Geschichte jetzt? Ich habe gesehen, ab 10 Jahren ist das Buch empfohlen.
Tom Percival erzählt konsequent aus Wills Perspektive und das wirkt sprachlich auch sehr authentisch. Meistens erzählt Will in knappen Sätzen, vieles ist in flotten Dialogen wiedergegeben. Und was ich bisher gesagt habe, das klang ja vielleicht wirklich nach so einem düsteren Sozialdrama. Das ist es inhaltlich auch. Aber trotzdem wirkt der Roman nicht bedrückend und das liegt eben an Wills Art, aufs Leben zu blicken. Will ist nämlich erstaunlich resilient, er weiß fast jeder Situation noch was Gutes abzugewinnen. Als seinem Freund Cameron dann nämlich wiederum dessen neue Schuhe geklaut werden, denkt sich Will, Na, meine Schuhe sind ja so old, die werden immerhin nicht gestohlen. Also Will hat so einen wunderbaren Humor, den er auch braucht, um seinen Alltag zu bewältigen, auch wenn das dann manchmal eher schwarzer Humor ist. An ganz wenigen Stellen finde ich, dass Will ein bisschen zu wortreich erzählt oder auch ein bisschen zu philosophisch wird, wenn er über das Leben nachdenkt. Aber das sind wirklich so ganz kleine Kritikpunkte an einem wirklich bewegenden Kinderbuch, das, wie ich finde, sehr gut nachvollziehbar macht, wie sich eine Kindheit in Armut anfühlt.
Und ist diese Geschichte von Will, die Tom Percival erzählt, denn jetzt Einzelschicksal oder kann man da auch allgemeingültige Muster ableiten über das Aufwachsen in Armut?
Also der Roman funktioniert so gut, weil er eben nicht versucht, irgendeine Botschaft zu transportieren. Tom Percival bleibt wirklich ganz nah an seinem Protagonisten und seiner Geschichte. Aber es lassen sich natürlich schon aus dem, was Will erlebt, auch strukturelle Probleme einer Kindheit in Armut ableiten. Also wer Hunger und zu viele andere Probleme hat, kann sich nicht auf die Schule konzentrieren. Wer keinen guten Schulabschluss macht, findet später auch keinen guten Beruf. Und so kann halt eine Armutsspirale in Gang kommen. Ich will mal mit den Worten von Will enden, die er im Roman sagt. Im Leben kann es sehr schnell bergab gehen. Das mit dem Bergauf zieht sich immer etwas länger. Ich finde, das ist sehr weise gesagt von einem Jungen, der viel zu schnell, viel zu erwachsen werden musste.
Absolut, es klingt wirklich so true. Der Junge in den falschen Schuhen von Tom Percival wurde aus dem Englischen übersetzt von Martina Tichy. Der Roman ist für Kinder ab 10 Jahren im Rotfuchs Verlag erschienen. 334 Seiten, 14,90 € ist der Preis. Und vielen Dank für die Buchkritik an Dina Netz.
Gern.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Isabel Kreitz ist mit den Geschichten von Erich Kästner aufgewachsen. Seit mehreren Jahren setzt sich die Hamburger Comic-Künstlerin nun intensiv mit seinem Leben im Nationalsozialismus auseinander. Das Ergebnis stellt sie heute Abend in Berlin vor. Auch wenn der Autor, dessen Werke verboten waren und der zum Ende des Zweiten Weltkriegs in wirtschaftliche Not gerät, in ihrem Comicroman nicht Erich Kästner, sondern Heinz Hoffmann heißt.
In dieser Zeit passierte für ihn recht viel, beziehungsweise eben auch meiner Figur passiert ist, dass sie aus ihrem Elfenbeinturm geschmissen wurde. Sie wird ausgebombt und muss umziehen, kommt bei einer verflossenen Freundin unter und die bringt ihn im Grunde dazu, sich an diesem Filmprojekt als Autor zu betätigen.
Als Ghostwriter für einen Durchhaltefilm des NS-Propagandaministeriums. Isabel Kreitz stellt ihren Comicroman Die letzte Einstellung vor. Heute Abend in der Bibliothek im Luisenbad in Berlin. Dirk Wesenburg aus Hannover. Das klingt maximal harmlos. Spätestens als Dirk Wesenburg aus Hannover aber mit Anfang 20 nach Wien zieht und sich fortan Tex Rubinowitz nennt, ist klar, harmlos ist diesem Mann nicht genug. Eine Ausstellung in seiner Geburtsstadt feiert den abgründig schrägen Humor, den der Cartoonist früh für sich entdeckt hat.
So derartig absurd und habe da halt eine Marktlücke entdeckt, ne? Beziehungsweise die Marktlücke hat mich entdeckt möglicherweise, also eben das Absurde.
Tex Rubinowitz, absurd-komische Alltagsszenen, zu sehen in der Ausstellung Kartoffeln machen Druck von unten bis zum 14. September im Wilhelm-Busch-Museum für Karikatur und Zeichenkunst in Hannover. Wer gerne liest und sich über Literatur austauschen möchte, findet Gleichgesinnte in einem Lesekreis. Im Café Pomeranze in Berlin gibt es außerdem einen Aperitif und heute die Gelegenheit, nicht nur über gemeinsam gelesene Literatur ins Gespräch zu kommen, sondern auch mit der Literatin, deren Feder sie entsprungen ist. Sarah Gmür ist zu Gast und beantwortet Fragen zu ihrem Großstadtroman 18. Stock.
Sie ist endlich da, wo sie immer sein wollte, weit weg von der Platte, an einem Ort irgendwie, wo alles möglich ist und Türen immer offen stehen. Aber sie merkt auch, ja, dass nichts umsonst ist.
Austausch über den Roman 18. Stock. Heute Abend ist die Autorin Sarah Gmür zu Gast im Lesekreis des Café Pomeranze in Berlin.
Die Literaturtipps von Julia Eickmann waren das.
Straßenkritik.
Ich heiße Kim Josephus und ich studiere hier in Eichstätt den Master Journalistik und ich lese gerade das Buch Red, White and Royal Blue von Casey McQuiston. Und es hat auf Deutsch eigentlich auch genau denselben Titel, es wurde quasi gar nicht übersetzt. In dem Roman geht es um eine queere Love Story, da geht es um den fiktiven Sohn der Präsidentin und den englischen Thronfolger. Und sie können sich am Anfang gar nicht so gut leiden, aber aufgrund von so Beziehungen kommen sie sich dann irgendwie näher und verlieben sich dann letztendlich auch ineinander. Also ich habe tatsächlich den Film vorher gesehen und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich ihn, glaube ich, seitdem jetzt jeden Monat einmal angeguckt und ich fand es halt richtig schön, auch die Geschichte, weil es ist sehr mit einem Happy End verbunden und das mag ich immer sehr, weil bei queeren Love Stories oft nicht ein Happy End da ist und jetzt wollte ich unbedingt auch mal das Buch dazu lesen und noch mal ein bisschen mehr Nebenstories erfahren dazu.
Und deshalb liest Kim Josephus in Eichstätt Red, White and Royal Blue von Cassie McQuiston. In der deutschen Übersetzung von Hannah Brosch heißt der Roman tatsächlich ein kleines bisschen anders, nämlich nur Royal Blue. Und den gibt es, den Roman, bei Knauer als Taschenbuch, 464 Seiten, 18 Euro. Salman Schocken, der war ein richtiger Self-Made-Man. Zusammen mit seinem Bruder Simon hat er Anfang des 20. Jahrhunderts einen der erfolgreichsten Warenhauskonzerne in Deutschland gegründet. Und ja, damit nicht ausgelastet, der jüdische Unternehmer Salman Schocken war auch Verleger. Eine Ausstellung im Jüdischen Museum in Berlin, die erinnert gerade an ihn und sie nimmt beides in den Blick, den Kaufhausgiganten und den Literaturliebhaber Schocken. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Kaufhausketten von jüdischen Besitzern aus den 20er und 30er Jahren wie Wertheim und Hermann Tietz, kurz Hertie, sind bis heute in Deutschland bekannt. Aber Schocken? Die Geschichte der Kaufhauskette Schocken kennt kaum jemand. An dieser Stelle klärt jetzt das Jüdische Museum Berlin auf und widmet dem Gründer Salman Schocken eine Ausstellung. Allerdings ist sie weniger informativ geraten, vielmehr künstlerisch. Salman Schocken, der auch Verleger war, wird durch Texte von Joshua Cohen vorgestellt, des US-amerikanischen Autors und Pulitzer-Preisträgers. Zu den ausgestellten Kaufhausprodukten aus der Weimarer Zeit hat Cohen Texte wie diesen über eine Nivea-Cremedose von 1924 verfasst.
Nivea Cream Jar. Because the face too deserves renewal. Restore what time steals, without illusions.
Wer sich entscheidet, ist frei, weil er vor das Angesicht getreten ist.
He who decides is free, for he has approached the face.
In diesen halb deutschen, halb englischen Texten hat Cohen Werbebotschaften für einzelne Produkte verwoben, mit Zitaten aus Büchern, die der Schocken Verlag publizierte. In diesem Falle also verbindet Cohen Nivea-Werbung der 1920er Jahre mit Sätzen des jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber aus derselben Zeit. Der 44-jährige Joshua Cohen, der selbst von deutschen und ungarischen Juden abstammt, ist fasziniert von der unternehmerischen Doppelexistenz Salman Schockens. 20 Kaufhäuser betrieb er mit einem Schwerpunkt in Sachsen und einer Deutschlandzentrale in Zwickau. Zugleich veröffentlichte er in den Jahren 1931 bis 38 fast 250 Bücher. Ähnlich wie die Inselbücherei gründete er die Bücherei des Schocken Verlags, eine Reihe von Büchern vor allem von jüdischen Autoren wie Franz Kafka, Leo Baeck, Gershom Scholem. Erschwinglich und im Taschenbuchformat.
You run these department stores.
Man betreibt diese Kaufhäuser. Und diese Kaufhäuser, die keine Luxuskaufhäuser sind, mehr fürs Volk, ermöglichen dann die Publikation von Kafka oder Moses Mendelssohn oder Buber oder Agnon. Für mich ist das ein interessantes Phänomen.
Als Unternehmer war Schocken dem kapitalistischen System verpflichtet. Als Verleger galt seine Passion der jüdischen Literatur. Monika Sommerer, eine der Kuratorinnen der Ausstellung, beschreibt die Spannung in Schockens Biografie.
Es war schon seine Grundidee. Also wie hängt das eigentlich zusammen? Kapital und Kultur. Und bei Schocken ist es ja auch so gewesen, dass er seine Verlage, zumindest in der deutschen Zeit, finanziert hat durch seine Kaufhäuser.
Er selbst war bereits 1933 nach Palästina ausgewandert. 1940 emigrierte er in die USA. An beiden Orten wirkte er weiter als Verleger. In Palästina übernahm er die Zeitung Haaretz, die sich bis heute im Besitz der Familie Schocken befindet. In den USA gründete er den Verlag Schocken Books. Schocken hatte eine innerjüdische Mission.
Schocken begann als ein Verleger, der versuchte, die assimilierten deutschen Juden an ihre religiösen Wurzeln zu erinnern, wie er sich ursprünglich auch bemühte, die Kultur der Ostjuden und Jiddisch den westlichen, verwestlichten Juden zu bringen, die keine Beziehung zu ihr hatten oder sie verloren hatten.
Am deutlichsten ist Salman Schockens Vermächtnis bis heute in Israel spürbar, Unter dem Titel Haaretz versammelt sich die liberale Linke in den Städten.
Es ist schockend zu verdanken, dass die liberale deutsch-jüdische Kultur zum Kern der liberalen israelischen Kultur und der israelischen Linken geworden ist. Und was bleibt jetzt von der israelischen Linken? Sie wird verkörpert von der Familie Schocken, die bis heute Eigentümerin der Zeitung Haaretz ist.
Es lohnt sich, die Spuren zu erkunden, die Salman Schocken in Deutschland, Israel und in den USA hinterlassen hat. Da Schocken hierzulande so wenig bekannt ist, hätte eine in erster Linie informierende Ausstellung aber mehr Sinn gehabt. Die Texte des Künstlers Joshua Cohen mögen ästhetisch ihren Wert haben, aber verstehen wird sie nur, wer schon als Experte ins Museum kommt.
Und diese ziemlich literarische Ausstellung, also Inventuren Salman Schockens Vermächtnis, die ist noch bis zum 12. Oktober im Jüdischen Museum Berlin zu sehen.